Wir gehen weiter in den Predigten zum Römerbrief. Und heute wird es uns um Kapitel 2 gehen, die Verse 1 bis 16. Und ich habe am Anfang einfach mal eine Frage. Zu welcher Personengruppe gehörst du? Bist du der oder diejenige, die ihren Garten perfekt in Ordnung hat? Oder sieht es bei dir eher aus wie rechts, dass der Schuppen dringend mal einen neuen Anstrich braucht und vorneweg auch ein paar neue Bretter? Gehörst du zu denen, deren Werkstatt perfekt ist, perfekt aufgeräumt? Jedes hat seinen Platz, alles ist sozusagen nummeriert. Oder sieht es bei dir eher aus wie rechts im Bild, dass du froh bist, wenn du noch einen Weg hast, den du laufen kannst? Ja, also, das könnte man ewig weiterführen. Ne? Also, wer bist du? Wie lebst du? Bist du der, der es im Griff hat? Oder bist du der, wo dann doch schon auch mal das Chaos regiert und wo du auch deine eigenen Schwäche auch immer wieder merkst und spürst? Viele von uns sind wahnsinnig fleißig und viele von uns gleichen dem Horst. Ich habe den Horst mal mitgebracht, einer meiner Lieblingsbilder. Manche von euch kennt es vielleicht, eine Baustelle, da gibt es den Human Resource Manager, es gibt den Marketing Manager, den Logistik Manager, den Kommunikationsmanager, den Security Manager, den IT Manager, es gibt den Internal Supervisor, den Projektmanager, den PR Manager und den Product Development Manager und es gibt Horst. So. Horst steht im Loch und gräbt. Viele von uns fühlen sich wahrscheinlich wie Horst. Ich mache die Arbeit, ich sehe zu, dass der Laden hier läuft und viele sind die, die einfach nur ringsrum stehen und für die es einfach auch ein schönes Leben ist. Paulus schreibt im Römerbrief, sie sind dahingegeben. Und da gibt es eine Aufzählung, Kapitel 1 in Vers 29, um die es das letzte Mal auch ging, wo es heißt, die Menschen sind voll von Ungerechtigkeit, von Schlechtigkeit, von Habgier, Bosheit, voll von Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Zuträger, Verleumder, Gottesverächter. Die gibt es. Und aus der Position heraus, dass doch mein Leben eigentlich so ist, dass ich wie Horst in der Grube stehe und alles mache, oder auf der anderen Seite mein Garten in Ordnung habe und meine Werkstatt, da kann ich doch nur sagen, jawohl, Paulus, so ist es. Die anderen sind so schlimm. Sie haben ihr Leben nicht im Griff. Und ich könnte Paulus applaudieren und sagen, ja genau, wo bleibt die Vernunft? Wo bleibt der gute Kern im Menschen? Wo ist die Humanität? Und man könnte mit Paulus Beifall klatschen. Ja, die böse Welt. Und ich bin der, der sie noch am Laufen hält. Und jetzt macht Paulus etwas, naja, man könnte schon fast nervös werden. Er dreht den Spieß um, im Kapitel 2. Den Spieß gegen sich selbst. Den Spieß gegen die, die denken, sie haben es im Griff. Den Spieß gegen die, die sich wie Horst fühlen, weil sie alles tun. Den Spieß gegen die, die kopfschüttelnd über die Zustände in der Welt einfach nur sagen, wie soll das nur werden? Und auch den Spieß dreht er um gegen die, die treu ihren Dienst tun. Der Text überrascht, der jetzt kommt. Er regt auf, weil er alle Menschen, auch die Horste dieser Welt und die Perfekten dieser Welt, auf eine Stufe stellt mit allen anderen. Wir hören einen Abschnitt aus Kapitel 2. Wir werden drei verschiedene Episoden hören und jetzt Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, sprichst du dir selbst das Urteil, weil du genau dasselbe tust wie der, zu dessen Richter du dich machst. Nun wissen wir aber, dass Gott die zu Recht verurteilt, die jene Dinge tun. Wir wissen, dass sein Urteil der Wahrheit entspricht. Und da meinst du, du könntest dem Gericht Gottes entgehen, wo du doch genauso handelst wie die, die du verurteilst? Oder betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr bringen will? Doch du bist verhärtet. Dein Herz ist nicht zur Umkehr bereit. So sorgst du selbst dafür, dass sich Gottes Zorn gegen dich immer weiter anhäuft, bis er schließlich am Tag seines Zorns über dich hereinbricht, an dem Tag, an dem Gott Gericht hält und für alle sichtbar werden lässt, dass sein Urteil gerecht ist. Wir hatten im Kapitel 1 darüber geredet, ja, die Welt ist dahingegeben. Die Bösartigkeit, die Lieblosigkeit, die Egoismen dieser Welt. Und wir spüren sie am eigenen Leibe. Wir spüren sie, wenn wir in unsere Welt hineingucken. Und die Frage ist, kehrst du um? Gott hat uns in unserem Land in einer Einmaligkeit nach dem Zweiten Weltkrieg eine Phase geschenkt von fast 80-jährigen Frieden. Er hat es uns geschenkt, dass wir Versöhnung feiern konnten vor 30 Jahren. Und wenn man mich so anguckt oder auch meine Generation, dann könnte man bis zu diesem Zeitpunkt fast meinen, es gibt so etwas wie eine Humanität, eine Entwicklung des Menschen. Man könnte als Perfekter fast denken, Goethe hatte recht. Ein guter Mensch ist sich seines rechten Weges wohl bewusst. Und vielleicht denkst du das auch manchmal von dir. Du bist des rechten Weges dir wohl bewusst. Wir sind doch ein bisschen intelligenter als andere, oder? Und die Aufzählung in Vers 29 mit der Bösartigkeit, die haut doch für mich nicht hin, die ist doch nicht für mich gemacht, ich bin doch anders. Paulus macht das ganz bewusst. Er setzt hier Argumente, um den Mensch an sich auf eine Stufe zu stellen. Und doch denke ich doch von mir, ich bin doch der, der die Bibel kennt. Ich bin doch der, der weiß, was richtig und falsch ist. Ich bin doch der, der in Treue bei seiner Ehepartnerin bleibt. Ich bin doch der, der ganz fleißig seinen Reis und seine Nudeln an der Abgabestelle abgibt. Ich mach doch mit. Ich bin doch der, der bei Weitem mehr macht als andere. Ich bin bereit, Almosen zu geben. Ich bin bereit, für andere einzustehen. Paulus offenbart hier einen Denkfehler des Menschen. Und der Denkfehler des Menschen ist, dass wir denken, Gottes Urteil wäre relativ. Relativ bedeutet Folgendes. Es stimmt schon, alle sind im Minusbereich. Aber ich bin bei -2. Und der andere, der ist bei -6. Ich bin der, der es versucht hat und der andere macht nie mit. Ich bin doch der, der guten Willen gezeigt hat, auch wenn ich auch meine Macken hat. Aber warum reagiert der andere nicht? Wir denken, Gottes Urteil wäre relativ. Wir hatten gestern Jugendfrauenstunde. Die Johanna war da und die Magdalene und die Stella und ich. Und da hatte Johanna was gesagt, was voll in die Predigt reingepasst hat. Sie hat sich über ihre mangelnde Englischkenntnis beklagt. Aber sie hat gesagt, weil unser ganzer Kurs so schlecht ist, falle ich gar nicht auf. Und wisst ihr, das ist das Denken von uns Menschen. Wenn ich umgeben bin von schlechten Menschen, dann bin ich gut. Diese Art zu denken ist für Paulus eine Sackgasse. Gottes Urteil ist nicht relativ, sondern es ist absolut. Und das ist schwer. Das ist schwer zu verstehen, gerade für die, die es doch in ihrem Leben wirklich geschafft haben und gut meinen. Es heißt im Römerbrief, im Kapitel 3, wo Paulus diese Gedanken abschließt: Was sagen wir denn nun? Haben wir Juden einen Vorzug? Gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle Juden wie Griechen unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Wenn wir anfangen, die Bösartigkeiten der anderen zu verurteilen, so schreibt Paulus, wendet sich unser Urteil gegen uns selbst. Und Paulus argumentiert hier mit diesem Vers 29. Und er sagt, es sind eigentlich am Ende alle gleich. Es gibt vor Gott nicht die moralisch Besseren. Es gibt nicht die Humaneren. Es gibt auch nicht die Gutmenschen. Am Ende ist es Folgendes: Durch Vertrauen auf seine Gnade werden wir gerecht. Wenn ich die Welt und die Menschen von meiner Position heraus beurteile und auch verurteile, gebe ich damit zu erkennen, dass ich weiß, was Gott will. Das mag in vielen Dingen auch so sein. Aber das, was Paulus hier sagt, dass mit jedem Wort, das ich dann sage, wo ich dann auch verurteile, spreche ich mir selbst das Urteil. Weil ich eben dasselbe tue, was ich richte. Und so sagt Paulus, denkst du wirklich, dass du Gottes Urteil entgehst? Und dann stellt er so eine wunderschöne Frage, die ich so wichtig finde, dass er im Vers 4 dann sagt, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Fragezeichen. Die Frage war, bin ich vielleicht eine Ausnahme? Bin ich doch ein bisschen besser als die anderen? Nein, ich nicht und du auch nicht. Das, was dich zur Umkehr bringt, ist Gottes Güte. Und diese Gottes Güte, sie gilt für dich. Und sie gilt für die, die ich manchmal oder wir alle auch verurteilen. Timothy Keller, man sagt, das ist der C.S. Lewis der heutigen Zeit, hat anhand der Geschichte der beiden verlorenen Söhne dieses Dilemma mal aufgemacht und gezeigt. Er hat gesagt, dass die beiden verlorenen Söhne im Lukas 15 genau dafür stehen. Das sind die, die moralisch Verwerflichen sind, wo man sieht, ja, sie haben ihr Leben irgendwie vorm Baum gefahren. Und dann gibt es die, die immer da waren, die treuen und die lieben. Und da gibt es zwei wunderschöne Bilder. Links Vincent van Gogh. Wer das rechts gemalt hat, das weiß ich gar nicht genau. Und ich finde das aber bemerkenswert, dass dieser ältere Sohn, der steht immer daneben Und man kann seine Gedanken förmlich mitlesen. Mensch, wie kann Gott meinen Bruder lieben? Ich war doch der, der da war und alles gemacht hat. Und wisst ihr, das ist das total Geniale. Gott muss mit beiden dieser Söhne gleich umgehen. Er muss zu ihnen hinausgehen, sie in den Arm nehmen, ihnen zeigen, dass er sie beide lieb hat. Was ist, wenn wir bei dem Verurteilen und bei dem Richten bleiben? Karl Barth hat mal gesagt, wer im Blick auf den anderen beim Todesurteil stehen bleibt, besiegelt sein eigenes. Und dann gibt es hier einen Satz, der lässt einen fast nervös machen, wo es im Vers 5 heißt, du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an auf den Tag des Zorns. Also das bedeutet, wenn ich in dieser Perspektive des Verurteilens bleibe, da heißt es eigentlich in der griechischen Sprache, da häufe ich mir als Lohn Zorn Gottes an. Deshalb bittet der Text dich, hör nicht auf, die anderen mit Gottes Güte, Geduld und Langmut anzusehen. Hör nicht auf. Das ist das, was wir als Aufgabe bekommen haben. Wir lesen die Verse 6 bis 11. Mit der Frage überschrieben, reicht mein Tun? Gott wird einem jeden geben, was er für sein Tun verdient hat. Denen, die unbeirrbar tun, was gut ist und alles daran setzen, an Gottes Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit teilzuhaben, wird er das ewige Leben geben. Diejenigen dagegen, die sich in selbstsüchtiger Gesinnung weigern, der Wahrheit zu gehorchen und sich stattdessen zu gehorsamen Werkzeugen des Unrechts machen lassen, wird Gottes Zorn und seiner ganzen Härte treffen. Ja, Not und qualvolle Angst wird das Los jedes Menschen sein, der tut, was böse ist. Das gilt zunächst für die Juden, das gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Ewige Herrlichkeit jedoch und Ehre und Frieden werden jedem gegeben, der tut, was gut ist. Auch das gilt zunächst für die Juden und gilt ebenso für alle anderen Menschen. Denn Gott ist ein unbestechlicher Richter. Im Luthertext steht, denn Gott sieht die Person nicht an. Also, Grundaussage, Gott gibt jedem nach seinem Tun, jedem. Und wir kommen von dem Gedanken her, wenn du richtest, dann geht es gegen dich. Das, was Paulus hier macht, er stachelt an. Er sagt, wenn wir beim Tun bleiben, bei dieser Perspektive, was tue ich, dann kriegst du das ewige Leben, das kriegst du, wenn du unbeirrbar das tust, was gut ist. Wenn du alles daran setzt, dass Gottes Herrlichkeit da ist. Wenn es dir ein Leben lang nicht um deine eigene Ehre geht und immer um das Gute. Und da zucke ich zusammen, weil das nicht geht. Ich pack das nicht. Gott sagt hier eigentlich und Paulus selber in diesem Argumentationsstrang, wir können gerne bei dem richterlichen Ansatz bleiben, lieber Mensch, wir können das gerne machen. Wenn du andere auch verurteilst, wir können bei dem richterlichen Ansatz bleiben, aber dann, so sagt Paulus, dann hole ich aber alles raus. Gott holt alles raus. Alles. Deine Gedanken, deine Gefühle, jede Tat. Im Vers 16 heißt es, sogar das, was im Verborgenen ist. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Gerichtet wirst du nach dem, was du tust. Gerettet wirst du durch Glaube. Deswegen ist die Frage, wo bist du zu Hause? Wie siehst du dich und die anderen? Und da ist das Geniale, dass Gott selber sagt, ich sehe die Person nicht an. Ich bin in der Frage unbestechlich. Und wenn Gott die Person nicht ansieht, dann bedeutet das, ich kenne deine ganzen Masken. Person heißt Maske. Und Gott sagt, ich durchschaue die. Es ist Gott letzten Endes fast egal, wie du dein Äußeres gestaltest, welchen Namen du trägst, welche Titel du hast, welche Verdienste und welchen Ruf. Deswegen nochmal die Bitte hier, reicht dein Tun? Nein. Und weil unser Tun nicht reicht, bleibe bitte nicht bei dieser richterlichen Perspektive. Überlass alles Richten dem, der richten kann, nämlich Gott. Und für dich bitte ich dich, häng dich an Christus. Hör nicht auf, für andere und für dich die Liebe Gottes zu wollen. Und das müssen wir gerade dort tun, wo unsere Welt noch viel härter wird, dunkler und auch unverständlicher. Ein drittes und letztes. Wir lesen die Verse 12 bis 16 mit der Frage, reicht mein Wissen und Hören? Paulus schreibt, wenn die, die das Gesetz Gottes nicht kennen, sündigen, werden sie wegen ihrer Sünde verloren gehen, ohne dass das Gesetz dabei eine Rolle spielt. Und wenn sie sündigen, die das Gesetz Gottes kennen, werden sie aufgrund dieses Gesetzes verurteilt werden, denn vor Gott sind nicht die gerecht, die hören, was das Gesetz sagt. Für gerecht erklären wird Gott vielmehr die, die tun, was das Gesetz sagt. Wenn nun Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören und mit dem Gesetz Gottes daher nicht in Berührung gekommen sind, von sich aus so handeln, wie es das Gesetz fordert, dann ist dieses Gesetz, auch wenn sie es nicht kennen, offensichtlich ein Teil von ihnen selbst. Ihr Verhalten beweist, dass das, was das Gesetz fordert, ihnen ins Herz geschrieben ist. Das zeigt sich auch im Urteil ihres Gewissens und am Widerstreit von Anklagen und Rechtfertigungen in ihren Gedanken. Der Tag des Gerichtes wird das alles bestätigen. Der Tag, an dem Gott durch Jesus Christus auch über die verborgensten Dinge im Leben der Menschen sein Urteil sprechen wird. So lehrt es das Evangelium, das mir anvertraut ist. Paulus macht deutlich, wir stehen alle auf einer Stufe. Und die Frage ist hier nochmal in diesem letzten Abschnitt, gibt es einen religiösen Vorteil? Ich bin doch der, der die Predigt hört, ich bin der, der Gottes Wort liest. Ich habe das schon mal ausgerechnet, wenn du 60 Jahre deines Lebens jeden Sonntag in Gottesdienst gehst, dann kommst du auf 130 Tage durchgängige Predigt in deinem Leben. Die Aussage, die hier steht, die, die Gottes Gesetz nicht kennen, die sündigen und die werden ohne Gesetz verurteilt. Die, die Gottes Gesetz kennen und sündigen, werden mit dem Gesetz verurteilt. Wisst ihr, vor Gott zu bestehen, kann ich nicht, wenn ich Dinge weiß. Für mich das Entscheidendste ist der Matthäus 7, Vers 12. Da steht, so wie du behandelt werden willst, so behandle auch die anderen. Goldene Regel. Das ist eigentlich ganz simpel. Das wissen die meisten hier. Und doch, wenn ich in mein Herz gucke, mache ich das? Behandle ich die anderen so, wie ich behandelt werden will? In diesem ganzen Kapitel 2 bis Kapitel 23 zeigt Paulus, warum wir einen Retter brauchen. Es ist mit unserer Vernunft, mit unserer Religiosität, mit unserem Humanismus nicht weit her. Der Mensch ist und bleibt böse von Jugend auf. Die ersten Christen in Rom, die zu Tode verurteilt wurden, die wurden wegen Unmenschlichkeit verurteilt. Wisst ihr warum? Weil sie dem römischen Staat gesagt haben, der Mensch ist nicht gut. Der Mensch braucht einen Retter. Das hat ihr System angegriffen und deswegen sind sie verurteilt worden. Paulus formuliert das in seinem Brief später, das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wisst ihr, wenn ich anfange, in der Gemeinde Jesu Christi diese Erkenntnis zu sehen, mich selber so anzuschauen, dann treibt mich das in die Arme des gekreuzigten und auferstandenen Christus. Und wenn du mit Christus bist, dann gibt es keine Verdammnis für dich. Mach das fest, dass du mit ihm lebst, dass du weißt, du bist gerettet aus Glauben, gerichtet aus Werken, wirst du nicht bestehen. Und für uns alle hoffe ich, dass Gottes Güte, Geduld und Langmut uns zur Umkehr bringt. Amen.